Neuntes Kapitel. Daniel, Kapitel 3. Ich habe ein Gesetz entworfen. Sagt mir, was ihr davon haltet. Nebukadnezar zeigt Daniel, Arioch und Aspenas eine Tafel. Daniel sieht das drohende Gespenst. Ruhig überprüft er den Entwurf. Der König äugt sehr scharf, ob und was sich im Gesicht des Fürsten zeigt. Nichts regt sich am Seher. Wortlos gibt er das Geschreibsel weiter. Die Babylonier bleiben mit betretenen Mienen gleichfalls stumm. Daniel sieht den König an mit einem Blick, der warnen will. Doch der schüttelt's ab. Es soll geschehen, sagt er herrisch. Du musst wissen, ob das dir zum Wohl gerät. Darauf kommt's nicht an. Dein Volk sitzt lang im Land und ich verlangte keinen Zins. So sollen sich die Juden davor beugen, was ich im Tale Dura vorgesehen habe. Das zu verlangen ist das Mindeste an Ehre, die mir zuzukommen hat. Oder nicht? Verlangen kannst du viel. Das Duratal gehört zum Land Gau Babel, den du mir im Beisein deiner Oberen übergabst. Hätte ich da nicht ein Wort dazu zu sagen? Du hast von mir zwar keinen Zins verlangt, doch ich gab dem Kästner stets die Hälfte von den Gütern und den Münzen, die ich dort erwerben konnte. Unwillig winkt der König ab. Deine Sache, mir von dem dir erst geschenkten Reichtum eine Hälfte abzugeben. Deine Juden, du wohl auch, beten Bel nicht an, meinen Gott, also auch nicht mich. Das ist der Tribut, den ich verlange. Tue es, und wieder wird sich meines Gottes Hand dir zeigen. Ihn hast du hier im Saale anerkannt. Das willst du nunmehr leugnen. Daher wird geschehen, dem du nicht gewachsen bist. Dir wäre gut, ich würfe dich ins tiefste Loch. O ja, wenn du als große Babylon regieren willst. Ich reise in die Landschaft Babel. Du findest mich im Schlosse auf der Dura-Höhe. Brauchst du mich, so sende hin. Ich komme dir zu helfen. Mit einem Gruß und ungebeugt geht Daniel hinaus. Dem Richter und dem Kämmerer winkt der König heftig ab. Ach, er weiß genau, was der Jordanseher sagen wollte, dieser Große. Wenn man ihn nicht brauchen würde, seine Klugheit, seine Schau, wenn... Er befiehlt den Schmied zu sich. Dieser hat vom Gold des Königs eine Schale hergestellt, einen henkellosen Korb. Ein breiter Silberrand ziert das Gefäß. Gerade heute will er gehen, als zwei Boten angeritten kommen, ein drittes Reittier mit sich führend. Den Korb füllte er mit schönen Früchten. Der König will dich sehen, sagt ein Gelber. Asnorba zeigt den Männern seine Gabe. Das hast du gemacht, für wen? Für den König, eben wollte ich's ihm bringen. Er gab das Gold. Fürst Daniel, er sagt absichtlich so, das Silber. Als dann fix auf, Die Gelben werfen sich verstohlene Blicke zu. Der Audienzsaal öffnet sich. Ein paar Beamte und die Wachen sind zugegen. Auch der König sieht die Schale ganz verwundert an. Das hast du gemacht? Ja, zu deiner Freude gab mir Daniel das Silber. Bitte, sieh es gnädig an. Schau, ich habe grobe Hände, was durch meine schweren Schmiedehämmer kommt. Ich habe aber auch sehr kleine Hämmerchen, und du siehst es, was mit diesen herzustellen ist, diese Schale. Asnorba hebt sie hoch. Du hast mich sehr erfreut, Schmied vom Tor. Der Herrscher liebt die Kunst. Mancherlei Entwürfe von den prächtigen Gebäuden Babylons entstammen seiner Hand. Aber wie gewöhnlich will er erst die Leute ängstigen, selbst wenn er jemand gut verwenden kann. Daher fragt er lauernd, wie seine Art es ist. Sag, Asnorba, kannst du Tiere heilen? Nein, erwidert dieser zum Verwundern aller. So ein Narr. Man sagt ja, auch wenn dies unzutreffend ist. Hat mein König Pferde und Kamele, Dromedare, die die Lasten tragen, da weiß ich freilich allerlei, um einem Übel abzuhelfen. Nur bei Elefanten, deren man im Kriege sich bedient, konnte ich noch nichts erproben. Die kommen nicht in Frage. Mein Lieblingspferd ist krank. Kannst du helfen, dann schlage ich an deine Schmiede eine Tafel an, aus der jedermann ersieht, was ich aus dir mache. Ich will's auf meine Weide nehmen. Der Tierfürst, in Klammer Ziffer 4, soll dir meinen Onyx bringen und gib mir gleich Bescheid. Doch nun das Wichtigste. Es soll auf hohem Sockel Bel errichtet werden, dem wir Babylonier unterworfen sind, auch ich, wenn ich am Altar Bels amtiere. Ansonst bin ich im Regiment selber Bel. Wer sich vor dem Bildnis neigt, verbeugt sich auch vor mir. Kannst du mit am Bildnis schaffen? Mein Künstler hat dabei zu helfen. Asnorba hat durch vielerlei Erlebnisse gelernt, sich zu beherrschen. Niemand sieht ihm sein Erschrecken an. Er hat den wahren Gott erkannt. Er und die Seinen dienen ihm. Ruchbar aber darf's nicht werden, er sorgt sich nicht um sich, nein, seinen Lieben und auch Harfia gilt seine Angst. König, kennt der Künstler schon den Plan? Der Mann wird sofort hergeholt, er fertigt eine Skizze an, auf einem Tier, vorn wie ein Löwe, hinten wie ein Bär ist ein Menschenrumpf zu sehen. Auf des Tieres Rücken sitzt ein Geier. Der Menschenkopf trägt eine Krone. Die rechte Hand hält eine Knute, die linke einen Becher Wein. Das soll geschmiedet werden, denkt Asnorba tief erregt. Der Künstler zeigt auf das Idol. Der Kopf ist unser König, die Krone seine Macht, die Knute ist sein Recht. Der Becher Wein bringt Freude, die du deinem Volke schenkst. Als Löwe zeigst du dich der ganzen Welt. Als Bär bewachst du deines Reiches Grenzen. Das ganze Bild ist Bel. Genau so wollte ich es haben, lügt der König. Es gefällt ihm außerordentlich. Er befiehlt, das Bildwerk in 8 Tagen herzustellen. Nehmt so viel Leute, wie ihr dazu braucht, und wehe, wer sich dieser hohen Arbeit widersetzt. Wer Familie hat, darf sich nicht um diese kümmern, doch jeder, der geholfen hat, wird am Ende reich belohnt. Das Bild ist fertig. Arioch fragt Daniel, was er dazu sagt. Noch nichts. Man wird erfahren, dass der wahre Gott regiert. Er gibt ein Bild, dran Babylon erstarren wird. Und wir? Fragt Aspenas. Du hast uns deinen Gott gelehrt. Sollen wir nun auch? Er verstummt. Früher hatte man sich nichts dabei gedacht, wenn man sich vor einem Bildnis beugte. Es gilt nicht euch, ihr Freunde, sondern meinem armen Volk. Ich reite heute noch ins Lager, um zu warnen und zu stärken. Asnorba tat mir leid, sagt Arioch. Er weinte bitterlich, wie es diesem Manne gar nicht zuzutrauen ist, weil er das Götzenbild, wie er es nennt, mit herzustellen hatte. Ihn trifft keine Schuld vor unserem Gott. Sein Herz war nicht dabei. Hätte er nicht mitgemacht, dann hätte man vor seinen Augen Weib und Kind zu Tod gefoltert und ihn in das Verlies gestoßen, das die Gefangenen zum Wahnsinn treibt. Was also hätte er gewonnen? Nichts. So hat er bei der Arbeit seine Seele noch geläutert. Nahe bei Akkade steht das Götzenbild auf einem 10 Meter hohen Sockel aus Erz und schwarzem Marmor. Traurig sehen die Juden darauf hin. Jeder muss daran vorbei. Die ärgsten Schergen hat der König aufgeboten, den Marsch zu kontrollieren. Wer sich nicht neigt, der wird notiert. 6-mal muss ein jeder Mann mit Frau und Kind daran vorbei. Es dauert Wochen. Da ist mancher, der sich voller Ingrimm beugt, um die Seinen zu erretten. Viele grüßen nicht, grausam werden sie geschlagen. Die Obersten Sadrach, Mesach und Abednego lässt ein gelber Offizier stundenlang vorübertreiben, bis sie vor Mattigkeit zusammensinken. Daniel hat man nicht geholt, er predigte vorher seinem Volk, dem Schöpfervater zu vertrauen, auch wenn es noch so furchtbar werden würde. Niemand hat er aufgehetzt, nicht zu grüßen. Er hat freilich auch nicht zugestimmt. Die Offiziere sind zumeist Chaldäer, obwohl ihr Ahnherr Abraham ein Urchaldäer war, verklagen sie die Juden. O König, die Fremden und die Babylonier grüßten ehrfurchtsvoll die Belfigur. Bloß die meisten Juden nicht, zumal die Obersten, die Fürst Daniel, mit hämischem Gesicht gesagt, in seinem Babel als Verwalter hinberief. Das hast du nun davon, wie er deiner Güte dankt. Du hast sie aus der Kerkerhaft entlassen und dafür haben sie die Juden aufgehetzt gegen dich. Die Hofbeamten sind versammelt. außerdem ein großes Aufgebot der schweren, braunen und der gelben. Daniel ist zugegen. Immer wieder forscht der König in des Hehers Augen. Doch dies sind wie zugedeckt. Nichts verrät, was im Propheten vor sich geht. Die drei Judenoberen werden schwer gefesselt vorgeführt. Sie sind Skeletten gleich, so hat man sie gequält. Ihr habt mein Gebot missachtet, donnert der Regent. Ich hab es angekündigt, was dem passiert, der mein Bild nicht grüßt. Was sagt ihr nun dazu? Abednego hebt sein Haupt. Aus dunklen Augenhöhlen glüht ein Strahl, der mehr verwunden, mehr erschrecken kann, als was ein Böser sich erdenkt. Wir wissen es, Euphrat König, sagt er matt. Du aber weißt, dass das Jordanvolk nur einen Glauben kennt. Du hast's gewusst, wie dein Vorgänger es erfuhr, als er uns vor 22 Jahren unterjochte. Du hast uns hergeholt mit Frau und Kind und hast nichts zurückgelassen als Schutt und Wüstenei. Wir bleiben bei dem Glauben unseres Vaters Abraham, dessen Vater einst in Ur, der wunderbaren Stadt, ein König war. Sein Sohn ward König von ganz Kanaan. Sein Land ist das unsere, sein Glaube ist der unsere. Wir beugen uns allein vor Gott. Es ist gesagt, die Rechtlichen, sehr wenige, sind bedrückt, nicht bloß der Gefangenen wegen. Babylonien steht auf dem Spiel. Daniel hebt verstohlen seine Rechte, doch Nebukadnezar hat's gesehen. Noch kann er diesen Seher nicht entbehren, aber wenn, wieder dieses schicksalsschwere Wenn. Was hast du angedeutet? So viel wie nichts, sagt Daniel. Führe deinen Willen aus, und Gott wird seine Rechte heben, wie ich es eben tat. Gegen wen? Ich weiß, ertönt die Antwort zornig. Du ehrst weder mich noch Bel. Die Hämischen freuen sich schon auf den Sturz des Großgemachten. Der lächelt sanft. Du musst es wissen, König, wie ich zu dir stehe. So, fortan heißt du Belzazar nach meinem Götzen. In Klammer, nicht zu verwechseln mit dem König Belsazar. Der Name Daniel sei vor mir ausgelöscht. Was schadet das? Namen, nur auf sie gestützt, sind Rauch, vergänglich, wie ein ausgebranntes Feuer. Aber was? Ich bin Euphrat-Herrscher, das gab mir Gott. Verärgert wendet sich der Babylonier den Judenoberen wieder zu. Wollt ihr Bel nun ehren, mich in ihm jetzt grüßen? Satrach sagt geschickt. Dich, König, haben wir zu jeder Zeit gegrüßt, wie du es verlangtest. Bel, den Götzen, beten wir nicht an. Messach und Abednego wiederholen das. Schürt den erzenen Ofen, als käme dreimal so viel Erz hinein wie sonst. Und ihr, sagt der König zu den Juden, sollt, bis die Glut gen Himmel steigt, wieder fetter werden, denn Fett brennt besser als bloß eure Knochen. Arioch sieht Daniel verzweifelt an. Ist er ein Prophet des ewig wahren Gottes? Warum hält er das Entsetzliche nicht auf? Schon spricht derselbe. Willst du, König, hören, wie ich dein Denkmal deuten kann? Dein Künstler hat es dir zur Schmeichelei erdacht und ausgeführt. Ob es auch zu deiner Ehre ist, sagt dir bald mein Gott. Dieses ernste Wort fährt wie ein Blitz hernieder. Mit höchster Anstrengung hält der König sich gerade, starren Blickes. Ha! Ich verzichte auf die Deutung und auf deinen Gott. Daniel erkennt den Widerstreit im harten Herzen. Er wendet sich dem Ausgang zu und sagt, wie nebenher, »Wenn du mich brauchst, dann rufe mich.« Die Versammlung löst sich auf. Wie in einer Flucht, so zieht sich Nebukadnezar in sein Geheimgemach zurück, wo ihn niemand stören darf. Arioch, Aspenas und Daniel gehen im Schatten der Arkaden auf und ab. »Und nun?« fragt Aspenas. Daniel sieht gen Himmel. »Euch sei gesagt, die Männer werden nicht verbrennen. Seid ganz beruhigt. Ich besuche sie jetzt im Gefängnis.« »Du kommst nicht hinein!« warnt Arioch besorgt. »Schüre nicht des Königs Grimm!« »Mal sehen, kommt nur mit, aber erst zu mir.« Sie gehen in das weiße Schloss hinauf, und da wartet einer in der hohen Marmorhalle, angetan mit einer unbekannten Rüstung. Der Verwalter ringt die Hände. »Fürst Daniel, ich konnte ihm nicht wehren, obwohl du...« »Den Ritter kenne ich. Es war gut, ihm das Schloss zu öffnen.« Die Babylonier sind erstaunt, als Daniel den Ritter grüßt, wie nie den König. Woher mag der Fremde kommen? Er ist kein... Ihre Grübelei wird unterbrochen. »Sei gegrüßt, Freund der Höhe«, klingt Daniels Stimme ehrerbietig und voll großer Freude. »Der König hat dich hergesandt, und so weiß ich nun, dass er mein Gebet in seine Allmachtshände nahm.« »Ja, Daniel, doch versäume keine Zeit. Wir wollen zu den Brüdern gehen. Schau, sie haben Gott bekannt im Angesichte eines schlimmen Todes, aber in der dunklen Zelle haust die Angst. Davon will ich sie befreien, dass sie nicht noch irrig werden. Und glaube ja, Gott bedenkt allein, wie sie vor der Weltmacht standhaft waren. Angst, die die Klarheit des Verstandes trübt, legt er in die Schale der Barmherzigkeit. Im Gefängnis schiebt der Ritter alle Wachen sanft zur Seite. Sie sind verwirrt. Hat der König einen Sonderauftrag ausgestellt? Der Richter darf hinein, um die Gefangenen zu verhören. Daniel zieht die Türe zu. Auf einmal ist im Raume eine gute Helligkeit, aber niemand sieht, woher sie kommt. Die Juden werfen sich zu Boden, ahnungslos in ihrer Angst, dass Gottes Herrlichkeit sich offenbaren wird. Sie denken wie die Wachen. Der Fremde sei ein neuer, strenger Richter. allein, dessen gute Stimme tönt in ihren Schreck hinein als Gottes Wort. Liebe Brüder, fürchtet euch vor denen nicht, die euch nach dem Leben trachten. Durch den Mut des Glaubens habt ihr euer Seelenheil dem Schöpfer anvertraut. Glaubt ihr, dass ihm etwas zu entreißen wäre? Nein, nie! Was Gott in seinen Händen hält, das bleibt bei ihm, aber ich will heute noch nicht alles sagen, werde aber selber mit euch gehen, erst für alle ungesehen, alsdann in Gottes Herrlichkeit. Die Schergen werden sich sadistisch freuen, wenn der große Ofen glüht. Sie üben schon den Freudentanz. Ob sie ihn auch tanzen werden? Und wo? Der Ritter geht ohne weitere Worte. Fünf Männer knien nieder. Daniel hebt sie auf. Nun wissen wir, dass Gottes große Güte bei uns ist, sagt er innig. Esst und trinkt, was man euch gibt, wendet er sich an die Oberen. Ich bringe euch in einen anderen Raum. Er befiehlt den Wächtern, eine helle Zelle aufzuschließen. Wer wagte da ein Widerwort? Er ist der echte Sohn des Abia Obadia, der als junger Rat einst in der Schlacht bei Megiddo gegen Pharao Necho Israel geholfen hatte. Er hatte auch mit Necho einen sicheren Frieden hergestellt. Daniel ist ein Prophet und der fremde Ritter ist ein Engel Gottes. So wahr ich an den Herrn des Himmels und der Erde glaube. Ja, ja, lasst uns fest vertrauen auf den Herrn. Die Obersten umarmen sich. Aber, wenn wir dennoch in den Ofen kommen, eine bittere Frage, jenes Wenn an eine arme Welt. Dann wollen wir es leiden um des Volkes willen. An uns mag jedermann erkennen, dass die Glaubenstreue über alle Angst der Welt zu heben ist. Daniel, Arioch und Aspenas gehen wieder in das weiße Schloss. Der Ritter bleibt verschwunden. Nach einem Essen fragt Daniel: Wollt ihr des Götzenbildes Sinn erfahren? Ungefähr kann man es ahnen, erwidert Aspenas. So hört, der König fragt euch ohnehin, er nimmt an, dass ich es euch erkläre. Von mir wollte er nichts hören, aus uneingestandener Scham. Was im Saal geschah, als Nebukadnezar, Gott erkennend, seinen Kronreif niederlegte, den ich ihm im Auftrag Gottes wiedergab, das bedrückt ihn Tag und Nacht und vieles mehr. Auch bereut er, dass die Oberen den Feuertod erleiden sollen. Nur gibt es bei ihm keinen Widerruf. So glaubt es fest. Gott wird handeln. Zum Denkmal Bels sei euch gesagt. Ein Tier, außerdem verschieden dargestellt, bedeutet Herrschsucht und Gewalt über eines oder viele Völker. Der Löwe ist hierbei die Herrschsucht, selbst und der Bär die Unterdrückung. Wird das Bild als Götze dargestellt. Das Haupt des Menschen ist der Wille eines Mannes, der von sich aus oder auch durch Mächtige zum argen Regiment gelangt. Solche wissen ihren Willen durchzusetzen, was die Krone auf dem Haupt beweist. Der Geier auf dem Rücken ist die Angst, die Regimentsmacht zu verlieren, und die Krallen, eben diese Angst, werden durch Gesetze für die Untertanen ausgedrückt. Die Knute ist die Grausamkeit, auch die Gier, dass er von seinem Volk und anderen unterwürfig angebetet würde, als Befolgung dessen, was er anbefiehlt, aus Angst oder aus dem kleinen Machtwahn, den man sich vom Herrscher borgt. Mit dem Wein als schöne Reden oder auch gelegentlicher Nachsicht wird der Untertanen Sinn umnebelt. Der gute Herrscher ist jedoch so leicht zerbrechlich wie der schöne Becher, hier zum Teil aus Ton geformt. Jetzt, später noch viel mehr, wird Beel auch Baal genannt, als Aschera, Thronen und Regieren. Aschera ist das Bild der Täuschung, Baal oder Beel der Machtwahn, der Täuschung unterliegt. Merkt dies gut und sagt's dem König, wenn er des Bildes Sinn von euch erforscht. Geistig aber sind die Dinge in Symbolik etwas völlig anderes, als das Götzenbild des Beel sich selbst entlarvt. Sollen wir zu dir, Beel, Zarzar sagen? In des Königs Beisein ist es euretwegen gut, so ihr sein Gebot beachtet, ansonst bleibe ich euch, euer Daniel.